Wo sind denn die Leerstellen der Aufklärung des NSU-Komplexes, speziell in Sachsen?
Also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Leerstellen, aber ich kann mit einem ganz aktuellen Beispiel vielleicht die Frage beantworten. Gestern fand der NSU-Untersuchungsausschuss in Sachsen statt. Geladen war der Referatsleiter des Verfassungsschutzes, der 1998 bis 2002, also zur Zeit des Untertauchens des Trios, also des Kerntrios und dem Start der Mordserie, Verfassungsschutzreferatsleiter war für den Bereich Rechtsextremismus. Und da ist gestern zum Beispiel zum ersten Mal in die Öffentlichkeit gekommen, dass ein V-Mann des Verfassungsschutzes in Sachsen sich 2000, also kurz vor Beginn der Mordserie, einen ganzen Koffer mit Schusswaffen und scharfer Munition besorgt hatte. Laut dem damaligen Referatsleiter des Verfassungsschutzes, der gestern verhört wurde im Untersuchungsausschuss, konnte dieser sich gestern nicht erinnern, ob der V-Mann jemals befragt wurde, wo er die Waffen her hatte. Der Koffer enthielt auch eine Cheska-Waffe, also die Mordwaffe der späteren NSU-Terroristen. Und ob hier der V-Mann Kontakte hatte zum NSU-Unterstützerumfeld und eventuell die Waffen aus gleichen Quellen stammen oder ähnliches, das ist bisher einfach völlig unklar.
Wie kann es denn zu diesen Leerstellen in der Aufklärung kommen? Gibt es da strukturelle Gründe? Wer klärt da nicht auf?
Also weder das Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen noch das LKA noch irgendeine andere Behörde haben ja bisher auf den Fall, der da gestern zum Beispiel publik wurde, jemals hingewiesen. Also der Sachverhalt existiert, wird allerdings nicht in die Öffentlichkeit gebracht. Gestern mussten eben die Oppositionsfraktionen da mühsam aus der Recherche von Aktenbergen diesen Fall sozusagen ins Licht ziehen. Und das sächsische Innenministerium, der Mitarbeiter, der da im NSU-Untersuchungsausschuss sitzt, der hat gestern auch versucht, diese Befragung dann zu unterbinden und wollte juristisch prüfen lassen, ob denn das überhaupt mit dem NSU zu tun hat, was da gerade Thema wird im Ausschuss. Das hat es. Das wurde dann vom Ausschuss festgestellt. Er hat dann angekündigt, dieser Mitarbeiter des Innenministeriums, dass ja bisher das Innenministerium Sachsen seiner Meinung nach sehr kooperativ mit diesem Ausschuss zusammengearbeitet hat. Aber wenn das so ist, dass man hier einfach irgendwas verwendet und dann rauskramt, dann muss er dieses nochmal überdenken, dieses Kooperative. Und das ist schon, denke ich, ein ziemlicher Affront, denn letztlich ist dieses Parlament ja dazu da, den Geheimdienst und die Regierung zu überwachen. Das ist verfassungsrechtlich so vorgesehen. Wenn sich dann die Regierung, also hier das Innenministerium, hinstellt und sagt, wir müssen jetzt aber nochmal überprüfen, wie gut wir mit ihnen zusammenarbeiten, also da sieht man halt, dass an vielen Stellen kein Aufklärungswille da ist.
Nun stellen Sie ja aber eine umfassende Recherche, also mit der Broschüre umfassende Rechercheergebnisse, das stellen Sie in Aussicht. Wie sind Sie denn zu den bisher fehlenden Erkenntnissen zum NSU in Sachsen dann gekommen, die Sie mit der Broschüre vorlegen wollen? Wie sah da Ihre Recherche aus?
Also erstmal muss ich, glaube ich, sagen, dass wir gar nicht so viel Neues vielleicht publizieren werden, sondern Dinge, die schon in Protokollen der unterschiedlichen Untersuchungsausschüsse irgendwo vermerkt sind, in Abschlussberichten von Untersuchungsausschüssen. Insbesondere der Bundestagsuntersuchungsausschuss und der Thüringische haben sehr gute Arbeit geleistet. Auch der Gerichtsprozess in München hat ja sehr, sehr viel zutage getragen. Und wir haben allerdings dieses viele Material, insgesamt ca. 12.000 Seiten, die wir bearbeitet haben, praktisch nochmal mit einer ganz bestimmten Brille untersucht, weil wir auch denken, dass praktisch dieses ganze Wissen, was zum Beispiel zum Unterstützungsnetzwerk des NSU in Sachsen da ist, das ist verstreut auf 12.000 Seiten oder dargestellt in Büchern, die 600 Seiten dick sind. Und wir wollten praktisch nochmal diese Dinge komprimiert und fokussiert darstellen. Das heißt, es gibt gar nicht so viel Neues, was bei uns stehen wird, aber sehr komprimiert und sehr gut lesbar auch für Menschen, die jetzt nicht 600 Seiten in die Hand nehmen.
Das heißt, in der Broschüre werden dann auch Erkenntnisse zu maßgeblichen Unterstützern des NSU in Sachsen enthalten sein?
Richtig.
Ja. Ist denn da dann bekannt, inwiefern diese Personen heute noch aktiv sind in rechten oder in rechtsradikalen Netzwerken?
Also das ist unterschiedlich von den Personen her. Also die Unterstützungshandlungen sind ja auch sehr unterschiedlich. Also es gibt Personen, die behaupten heute, dass sie nicht mehr Teil der Szene sind. Allerdings ist klar, dass sie in der gleichen Region leben und wahrscheinlich das gleiche Freundesumfeld haben. Insofern würde ich den solchen angeblichen Ausstiegen dann immer sehr skeptisch gegenüberstehen. Nehmen wir zum Beispiel Mandy Struck, die hat die ersten Wohnungen an das damalige Trio vermittelt in Chemnitz, also die ersten Wohnungen, wo die Terroristen untertauchten, vermittelte eine ganze Reihe von Kontakten an Tschepe Mundlos-Bönhardt, hat ihre Krankenkassenkarte an Beate Tschepe weitergegeben und Mandy Struck lebte auch ab 2000 in Nürnberg. Es ist bis heute klar, wer war der Vorortkontakt des NSU in Nürnberg. Dort wurden ja 3 der 10 Morde durchgeführt. Und heute lebt Mandy Struck unbehelligt im Erzgebirge in Sachsen und behauptet, nur eine Mitläuferin gewesen zu sein, ist bisher auf keiner Anklagebank. Also das ist so ein Beispiel, wo natürlich irgendwie, also es ist nicht immer klar, wie eng sind die heute noch in der Neonazi-Szene oder Neonazi-Strukturen, aber es wird an den Beispielen, die wir in der Broschüre aufrollen, denke ich, sichtbar, dass die Täter auf jeden Fall noch unter uns leben.
Mit dem Blick auf die Erkenntnisse aus Ihrer Recherche, was für Konsequenzen müssten denn aus Ihrer Aufklärung und den Inhalten der Broschüre gezogen werden?
Also uns geht es darum, eine öffentliche Debatte darüber anzustoßen, was Täterschaft ist im Kontext NSU und dass praktisch Täterinnen und Täter, die im Sinne von Unterstützung Täterinnen und Täter sind, immer noch in Sachsen leben. Viele der Taten, die ihnen vorgeworfen werden können, sind inzwischen verjährt. Das ist ein Problem, also juristisch wird man da nicht mehr so viel machen können. Aber für uns ist es wichtig, dass praktisch eine Debatte darüber stattfindet, dass praktisch diese Unterstützungshandlungen stattgefunden haben, dass diese Menschen unbehelligt sind und vor allem auch gegenüber den Betroffenen, der Mordopfer, dass da klar wird, ja, also hier wird nicht Ruhe gelassen, sondern es wird versucht praktisch, ja, auch diejenigen, die den NSU unterstützen, in die Öffentlichkeit zu ziehen, dass die sich dazu verhalten müssen, vielleicht in irgendeiner Form dazu praktisch auch mal sich positionieren.
Was würden Sie denn sagen, ganz knapp, an wen richtet sich die Broschüre?
Ich würde sagen, an alle Interessierten, insbesondere in Sachsen. Weil in Sachsen war die Basis des NSU und das war nicht umsonst in Sachsen. Hier sind besonders gute Voraussetzungen und alle, die das interessiert, die können diese Broschüre lesen.
Was fehlt denn dann nun noch, damit diese Broschüre veröffentlicht und vervielfältigt werden kann?
Also wir müssen unsere Ergebnisse vor allem juristisch prüfen lassen, weil wir natürlich damit rechnen, dass die Namen, die wir dort nennen, dass die Menschen versuchen werden, uns zu verklagen. Diese Klagen wollen wir natürlich gewinnen und werden wir auch gewinnen, wenn wir diese juristische Prüfung durchgeführt haben. Außerdem geht es um Layout, Lektorat, Druck. Alles zusammengenommen ist schon eine ganze Menge Geld zusammengekommen, sodass wir eigentlich nur noch knapp 2000 Euro brauchen in den nächsten 20 Tagen. Das ist machbar, glaube ich.
Und das funktioniert über
Crowdfunding-Kampagne bei Startnext, also startnext/unter-den-teppich. Und da gibt es auch tolle Dankeschöns. Also das heißt, man kann sich beispielsweise, wenn man Geld gibt, die Broschüre dann kostenlos zuschicken lassen, Bücher zuschicken lassen. Das kann man sich alles selbst anschauen auf der Seite. Wir hoffen einfach, dass mit interessierter Öffentlichkeit, die das unterstützt, wir diese Broschüre realisieren können ohne staatliche Mittel.
Aber abschließend noch eine Frage. Sie fahren zum NSU-Tribunal in Köln, wo ja vor allem die Betroffenen mehr in den Fokus gerückt werden sollen. Was erwarten Sie sich von dem Tribunal dort?
Den Betroffenen ist bisher in dieser gesamten Auseinandersetzung weder juristisch noch Zivilgesellschaft noch in den Untersuchungsausschüssen eine ausreichende Rolle zugesprochen worden. Also ihre Stimme war bisher nie die Stimme, die den Ton angegeben hat. Ich verspreche mir vom NSU-Tribunal in Köln, dass sich das ändert. Und dass die Betroffenen und ihre Perspektive auf die Morde, die passiert sind, auf die jahrelange Diskriminierung, die praktisch durch Polizei, Staat, Gesellschaft, Öffentlichkeit ihnen widerfahren ist, dass das in den Fokus gerückt wird und die lauteste Stimme wird in der Auseinandersetzung mit dem NSU.